Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Antje.
Hallo, Barbara. Und hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen bei Aus der Bauhütte. Diesmal über das Thema Würde.
Genau. Und wie sind wir darauf gekommen, ist natürlich die erste Frage, die sich stellt. Ich habe dazu im Internet ein Projekt kennengelernt, das heißt Königinwürde. Und das Team des Kulturladens Huchting hat sich damit beschäftigt. Wie ich finde, ein grandioses Projekt. Und zwar haben die in Bremen ansässige Frauen befragt und jeweils eine Aussage über das Thema Würde erbeten und dazu ein Bild von den Frauen gemacht, wobei die Frauen selber die Umgebung, das Bild arrangiert haben. Und somit sind zunächst 44 Porträts von Frauen entstanden mit dem Thema Würde. Zum Beispiel habe ich mal ein Zitat ausgewählt. Das ist von Rabia, 40 Jahre, geboren in Tunis. Und sie sagte: Würde bedeutet für mich eine bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und die Freiheit zu haben, meinen eigenen Weg zu bestimmen.
Mhm. Und, klingt nach einem ganz tollen Projekt.
Ja, also kann man im Internet auch finden unter dem Stichwort Königinwürde. Inzwischen gibt es da auch verschiedene Videos dazu und das ist auch erweitert worden. Zum Beispiel findet man auch die Aussage von Erika, geboren 1933 in Bremen. Und sie sagt: Würde bedeutet für mich heute, Nein sagen zu können. Als Frau Nein sagen zu können. Fand ich auch noch mal sehr beeindruckend.
Gibt es da eine Erläuterung, wie sind die darauf gekommen, also sich gerade mit dem Thema Würde jetzt zu beschäftigen?
Also in diesem Kulturladen gibt es schon länger eine Projektreihe zum Thema Mensch und Menschsein. Und eines dieser Projekte befasst sich mit dem Bereich Würde. Ist inzwischen auch noch mal erweitert worden. Inzwischen gibt es 144 Aussagen, sowohl Audiobeiträge als auch Videobeiträge. Und man hat das auch erweitert auf alle Teile der Gesellschaft. Männer, Frauen, Migrantinnen, Alteingesessene. Wie ich finde, ein ganz tolles Projekt. Unbedingte Empfehlung, sich das mal anzugucken.
Ja, es klingt auch ganz inspirierend. Also wenn ich mir vorstelle, du kannst dir da Dinge anschauen und anhören, nicht nur lesen, ne? Das transportiert dann ja einfach noch mal viel mehr von der Person, die diese Aussage dann getätigt hat. Und das klingt super.
Ja, die Gesamtausstellung hat letztes Jahr erstmalig im September 2023 stattgefunden in Hannover. Und das war eine ganz großflächige Ausstellung mit großen Plakaten in der Öffentlichkeit.
Also Würde ist ein super Thema. Fangen wir wie immer dann wieder ganz vorne an, wenn wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen, versuchen das zu definieren.
Ja.
Der Blick in den Brockhaus haben wir schon länger nicht gemacht und diesmal ist er sehr enttäuschend gewesen.
Okay.
Also wäre das unser erstes Thema gewesen, dann wären wir niemals dazu gekommen, da häufiger reinzugucken. Der Artikel über die Menschenwürde im Brockhaus ist sehr kurz und es geht nur darum zu sagen, hier, es ist der Anspruch des Menschen als Träger geistig-sittlicher Werte geachtet zu werden. Und verweist dann auf den Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter. Und hört dann sehr schnell wieder auf. Also es ist ein sehr kurzer, wenig aussagekräftiger Artikel, der dieser zentralen Verankerung des Würdebegriffs auch in unserer Verfassung ja so gar nicht gerecht wird, hatte ich beim Durchlesen gedacht.
Vielleicht liegt das auch daran, dass deine Ausgabe des Brockhaus ja schon ein bisschen älter ist. Vielleicht sieht das heute anders aus. Wäre bestimmt interessant, das mal gegenzuchecken, ob da heute mehr drin stehen würde.
Das mag sein. Und Deutschland hat ja auch gute Gründe gehabt, nach den fürchterlichen Verheerungen im Nationalsozialismus den Würdebegriff zentral als erstes Thema in die Verfassung zu schreiben. Auch wenn die Herleitung da nicht drin ist, da finde ich ganz schön, bei der UN-Menschenrechtscharta gibt es ja eine Präambel, wo auch nochmal erläutert wird, warum das eigentlich wichtig ist, so einen Würdebegriff aufzunehmen, auch in solchen grundlegenden Erklärungen. Das gefällt mir auch immer sehr gut. Aber das leitet jetzt schon wieder fast ab vom Thema.
Ja, aber ich finde es schon wichtig und ich freue mich jedes Mal darüber, dass das in der Verfassung steht und dass es auch so zentral vorne weggestellt ist.
Ja.
Genau, wenn man dann an anderer Stelle guckt, dann findet man für den Begriff Würde zum Beispiel Achtung gebietender Wert, der einem Menschen innewohnt und die ihm deswegen zukommende Bedeutung. Da geht es also auch noch weiter um das Bewusstsein des eigenen Wertes. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Das sind ja eigentlich zwei Dinge. Also das eine ist, der Mensch hat eine Würde. Mhm. Die wird jetzt in Deutschland auch gesetzlich, grundgesetzlich garantiert. Und das andere ist ein Bewusstsein der eigenen Würde und dann eigentlich damit ja verbunden die Frage, was heißt denn das für mich? Was muss ich da was tun? Also habe ich da ein To-Do?
Ja, also das deutet schon diese Subjekthaftigkeit des eigenen Selbst an, ne? Genau, aber vielleicht bevor wir damit anfangen, gucken wir nochmal, wo kommt denn dieser Begriff eigentlich her? Und das kann sein vom althochdeutschen Würdi oder mittelhochdeutschen Würde. Sprachgeschichtlich leitet sich das tatsächlich von dem Wort Wert ab und bezeichnete anfänglich den Rang, die Ehre, das Verdienst oder das Ansehen einer einzelnen Person.
Ja, da gibt es ja auch aus der römischen Kultur, auch ich glaube, Cicero hat da auch drüber geschrieben, da war das ja so, dass Würde konnte zunehmen und abnehmen, je nachdem, was dann einzelne Persönlichkeiten getan oder nicht getan haben und wie gut ihnen das gelungen ist. Das ist ja auch nochmal ein anderer Würdebegriff unter Umständen als der, den wir jetzt hier zum Beispiel im Grundgesetz haben. Da ist es einfach jeder Person eigen und kann nicht durch eigene Verdienste gesteigert werden, sondern es ist ein Wert an sich.
Ja, genau. Und ich habe bei der Gelegenheit dann auch nochmal, wo du schon Cicero sagst, die Philosophie bemüht und habe gefunden, dass Giovanni Piccola della Mirandola als erster die Würde des Menschen in der Renaissance in die Philosophie eingebracht hat. Und ihm zufolge gründet sie sich darauf, dass die Natur des Menschen eben darin liegt, dass er keine Natur hat, also keine festgelegte Natur, sodass er die Freiheit hat, sein Wesen selbst zu schaffen.
Okay, und so richtig massiv, jedenfalls in dem auch, was wir, womit wir uns in der Freimaurerei häufig beschäftigen, wird dann der Würdebegriff im Kontext mit der Aufklärung, wo dann das Subjekt, also der einzelne Mensch, stärker in den Fokus gerät und auch für sein Handeln selber verantwortlich sein soll. Es ist die Würde wird ein Wesensmerkmal und gleichzeitig bekommt der Mensch den Gestaltungsauftrag, etwas zu tun mit seinem Leben, mit seinem Verstand, sein Leben zu gestalten und dann eben wirklich Subjekt zu sein.
Ja, das wird auch ganz deutlich bei Immanuel Kant noch einmal, wenn er die Menschenwürde begründet und sowohl eben den Auszug aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit betont, dass erst dadurch der Mensch eine Würde sich selber schafft, als auch beim kategorischen Imperativ, wo es darum geht, dass man stets so handeln soll, wie man auch selber behandelt werden möchte. Da ist natürlich dieser Auftrag darin, die anderen dann auch menschenwürdig zu behandeln.
Das heißt, bei Kant geht es ja auch immer um Zweck, ne? Also das ist ja eigentlich auch dieses Subjekt- und Objekt-Thema, also dass man andere nicht benutzen darf für seine eigenen Zwecke, weil sie sind eben keine Objekte, sondern sie sind Subjekte und es ist gegen die Würde, das zu tun. Und gleichzeitig aber eben auch dieser Auftrag, selber aktiv zu werden und mit der eigenen Gestaltung des eigenen Lebens auch die eigene Würde stärker zu spüren, stärker auszugestalten und eben zu handeln in der Welt.
Ja, ich fand, als ich mich damit beschäftigt habe, das häufig sehr theoretisch und habe dann aber einen Neurobiologen, Hirnforscher und Therapeuten gefunden, der sich dazu äußert, und zwar Gerald Hüther. Das fand ich sehr interessant, weil er dieses theoretische Konstrukt, das er auch versteht, runterbricht auf das tatsächliche Handeln und Behandeln von anderen Menschen. Also er sagt zum Beispiel, die Verletzung der Subjekthaftigkeit des Menschen ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem Menschen seelisch zufügen kann. Das ist eben die Verletzung der Würde. Er ist auch Buchautor und hat ein Buch geschrieben, das heißt Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gemeinschaft, erschienen 2019. Und ich finde, er hat eine ganze Menge interessante Gedanken in diese Richtung entwickelt.
Hat er absolut, vor allem weil er auch versucht, den Begriff der Würde oder des eigenen Anteils am stärkeren Ausgestalten, Wahrnehmen dieser Würde einfacher zu formulieren. Also er bringt das auf verschiedene andere Formeln, sodass man diese abstrakten philosophischen Dinge abhaken kann, kann sagen, okay, am Ende kann man sagen, Würde heißt auch sowas wie Selbstliebe. Also sei gut zu dir selber, dann bist du auch in der Lage, gut zu anderen zu sein. Das macht dich zufrieden. Erfülle nicht mit dem, was du tust, die Wünsche anderer, sondern kümmere dich um deine eigenen Wünsche.
Ja, er gibt auch nochmal an, dass das rein Erfassen von Sachverhalten mit dem Verstand uns bei dem Begriff Würde zumindest nicht komplett zurücklässt, sondern dass eben auch Emotionales hineinspielt, dass wir immer dann, wenn wir von Menschenwürde sprechen, auch das Gefühl berücksichtigen müssen. Also wie fühlt sich das Zusammensein mit anderen an? Wie fühle ich mich in dieser Situation? Und damit gibt er eigentlich dem, was Schiller schon gesagt hat, nämlich, dass die Würde ein Ausdruck einer erhabenen Gesinnung ist, mit dem Unterschied zum Tier aber, dass der Mensch eben durch seinen freien Willen seine Naturtriebe beherrschen kann. Nochmal so einen neuen Aspekt, dass er nämlich sagt, wir müssen da ganz konkret werden, uns ganz konkret erfahrbar machen in Situationen, dürfen uns nicht zum Objekt machen lassen, auch zum Beispiel in einer sehr schnellen und herausfordernden Arbeitswelt, sondern nur dann, wenn wir uns selber gut und angenommen und in einer guten Umgebung fühlen, dann können wir auch dieses Selbstkonzept der Würde erfahren.
Ja, da passt ein Satz auch dazu, den er geschrieben hat, der zeigt auch nochmal, dass wir natürlich heute, so wir beide, die jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, Würde auf einem sehr hohen Niveau verhandeln.
Ja.
Schiller schrieb, nichts mehr davon, ich bitte euch, zu essen gebt ihm, zu wohnen. Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst.
Ja, also es ist tatsächlich, denke ich, eine Grundvoraussetzung, dass die Grundbedürfnisse eines Menschen befriedigt sein müssen, um in diesem Sinne, wie wir das jetzt gerade verhandelt haben, von Würde sprechen zu können. Also natürlich, wenn ich nur darauf bedacht bin, überhaupt irgendwo sicher zu sein, genügend zu essen für mich und meine Familie zu finden, das sind dann in diesem Sinne keine menschenwürdigen Lebensumstände.
Genau, und das haben wir Gott sei Dank in Deutschland auch geregelt in Artikel 1 des Grundgesetzes. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und was heißt das dann konkret? Also ohne jetzt auf die staatliche Ordnung und Organisation einzugehen, was heißt das denn für den Einzelnen?
Ja, also der Staat muss eigentlich dafür sorgen, dass diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, damit ich dann selbst ins Handeln kommen kann, als Subjekt teilnehmen kann an unserer Gesellschaft.
Ich glaube, das ist uns so selbstverständlich, dass wir das geregelt haben, dass wir unter Umständen gar nicht darüber nachdenken, uns nicht damit beschäftigen. Da sind wir wieder bei der Genialität solcher Projekte, wie du das eingangs von dieser Buchhandlung erzählt hattest. Wie toll, sich mit so einem Begriff mal auseinanderzusetzen. Das gibt es ja auch an anderer Stelle. Und da hatte auch der Gerald Hüther was mit zu tun, dass es in verschiedenen Städten Würde-Kompass-Gruppen gibt.
Mhm, genau, und deren Ziel ist es, die Menschen in ihrem Selbstwert zu stärken. Da gibt es ganz verschiedene Arbeitsgruppen, die sich zu ganz verschiedenen Themen beschäftigen. Das kann sein zu einem Versorgungsthema, das kann aber auch zu einem Führungsthema in Firmen sein. Da gibt es ganz viele Regionalgruppen und ich habe das mal kurz nachgeschlagen. In Düsseldorf gibt es zum Beispiel auch so eine Gruppe und ich fände es auf jeden Fall lohnenswert, zu denen mal Kontakt aufzunehmen.
Auf jeden Fall und eigentlich erstaunlich, dass wir denen noch nie begegnet sind.
Ja, habe also ich bis jetzt auch
noch nie was
von
gelesen, gehört.
Das stimmt. Kommen wir nochmal auf die Freimaurerei zurück. In dieser Plakataktion, von der ich erzählt habe, habe ich tatsächlich auch einen Bruder gefunden, der sich dort geäußert hat, und zwar den Kai Stürnberg. Und er hat in seiner Vorstellung 8 Kernthesen genannt zu dem Thema, was können wir tun, um Würde zum Kriterium unseres Handelns zu machen. Und das fand ich super interessant, denn zunächst ist ja das Thema Würde, wenn ich so ins Ritual gucke oder auch in andere freimaurische Schriften, nicht so plakativ vorrangig zu sehen. Aber es wird sehr häufig auf den Begriff der Würde, der Menschenwürde rekurriert, sicherlich auch aus dieser Tradition der Aufklärung heraus.
Ja, ich glaube, dass wir in der Freimaurerei geht es eigentlich die ganze Zeit um Würde.
Ja.
Aber das wird uns nicht so auf dem Silbertablett serviert im Sinne von so, liebe Schwestern, auch heute kümmern wir uns um das Thema Würde. Aber es wird die ganze Zeit verhandelt. Permanent, also bin ich fest von überzeugt. Es ist in der Loge eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, an der eigenen Würde, an der Subjekthaftigkeit und an all dem, was damit verbunden ist, zu arbeiten, wenn man in der Lage ist, diese Chance zu nutzen.
Ja, das finde ich interessant, dass du da auch nochmal gleich auf die Gruppe eingehst, denn der Kai Stürnberg, der hat in seinen Thesen, ich lese einfach mal eine vor, seien wir uns bewusst, dass die Menschen nicht gleich sind und jeder in seinem Bereich und nach seinen Fähigkeiten das Beste tun kann. Diese Thesen, die richten sich immer an einen selbst und an das Verhalten, was wir einüben sollten. Ich finde jede seiner Thesen total nachvollziehbar und gut, aber du hast gerade darüber hinaus noch etwas gebracht, indem du gesagt hast, wir stärken uns gegenseitig in der Loge und wir üben unsere Subjekthaftigkeit in der Gruppe, in der Loge ein. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, also es geht ja immer wieder auch um die Erkenntnis, dass man sich zwar vieles denken kann, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, der Mensch ist auch ein fühlendes Wesen und wir verstehen eigentlich erst die Dinge wirklich im Handeln miteinander. Und das haben wir in der Loge natürlich immer wieder die Gelegenheit dazu, uns genau so wahrzunehmen, die Dinge besser zu verstehen, eigene Würdethemen zu entwickeln. Also wir nennen das ja auch in der Freimaurerei, arbeiten wir ja auch an rauem Stein. Wir versuchen Dinge zu verändern, zu entwickeln und da gehört das sicherlich auch dazu. Und wenn ich das tue, dann werde ich in die Lage kommen, auch andere zu unterstützen darin, sich selber zu entfalten. Also es ist nicht meine Aufgabe, andere zu verändern, zu kritisieren und damit ja eigentlich auch sie immer wieder für meine Zwecke oder meine Vorstellungen zu instrumentalisieren, sondern meine Aufgabe ist, selber an mir zu arbeiten, mich zufrieden oder als Subjekt zu erleben und damit in der Lage zu sein, anderen das zuzugestehen.
Ja, und durch diese drei Grade, in denen wir arbeiten, haben wir auch nochmal so unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Thema, also auf das erkenne dich selbst, arbeite an dir selber, aber auch handle so, dass die Gemeinschaft funktioniert, dass du dem Du entsprechend in seiner Subjekthaftigkeit entgegentrittst und dann mach was draus, was die Gemeinschaft insgesamt weiterbringt.
Absolut. Und ich glaube, wenn man das recht versteht, in einer solchen Gruppe, dann ist das eine sehr stärkende Gemeinschaft.
Mhm. Ja, und finde ich jetzt auch gerade im Moment wieder sehr interessant, weil wenn wir es schaffen, uns gegenseitig zu stärken, dann entwickeln wir in einer sehr schwierigen und unübersichtlichen Zeit auch eine gewisse Resilienz, dagegen von abweichenden Meinungen hin und her geworfen zu werden und somit der Wahrnehmung der eigenen Würde auch nicht mehr so leicht verführbar zu sein, ob das jetzt durch Marketing, Populisten oder sonst irgendwas ist. Wir können stehen dann besser zu uns selbst. Ja, wenn wir da stärker auf uns selber achten, sind wir ein bisschen geschützter vor diesen Verführungen.
Ich würde das noch stärker formulieren. Ich sehe das wirklich nicht so eingeschränkt ein bisschen, sondern ich sehe das ganz, wenn ich wirklich mal die Hauptrolle in meinem Leben spiele und mein Leben gestalte, dann bin ich doch nicht mehr verführbar. Dann kann mir wieder jemand einreden, ich brauche noch ein Haus, noch ein Boot, noch ein Auto. Oder jemand anders kann mir mit populistischen Parolen leichte Lösungen aufschwatzen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich bin dann unverführbar. Und das ist doch eine tolle Konsequenz dann auch von Loge in dieser Gesellschaft.
Ja, wenn wir dazu beitragen können, auf jeden Fall. Das fände ich auch super, super interessant.
Dann hoffen wir mal, dass uns das gelingt.
Ja, gut. Schönes Schlusswort. Vielleicht kommen wir zum Stein des Anstoßes.
Der Stein des Anstoßes, heute mal die Frage, wie viele Freimaurerinnen und Freimaurer gibt es eigentlich in Deutschland?
Ja, es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Man findet so unterschiedliche Zahlen. Aber was wir definitiv sagen können, die zur Frauengroßloge von Deutschland, also zu den Freimaurerinnen, gehören im Moment 600 Frauen und laut Freimaurer Online gibt es circa 17.700 Brüder in Deutschland. Mir ist aber nicht ganz klar geworden, ob dazu auch die Brüder des Freimaurerordens, circa 3.500 Mitglieder, gehören. Und gar nichts konnte ich mal so eben über die gemischte Loge herausfinden, was die Mitgliederzahl angeht, nur dass es dort inzwischen 17 Logen gibt.
Also man könnte sagen, in Summe unter 20.000.
Ja, so um den
Dreh, genau. Oder um die 20.000.
Das finde ich jetzt in Deutschland mal gar nicht so viele, wenn man bedenkt, dass weltweit circa 2,6 Millionen Freimaurer existieren.
Mhm. Ja, haben wir noch Luft nach oben. Vor allem bei den 600 Freimaurerinnen in den verschiedenen Logen unserer Großloge. Das wäre doch schön, wenn wir ein bisschen wachsen und auch noch in weiteren Orten im Land weitere Logen entstehen. Sicherlich eine Arbeit, die sich lohnt.
Auf jeden Fall. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Interesse haben, uns noch genauer kennenzulernen, dann gehen Sie einfach mal im Internet auf die Homepage der Frauengroßloge von Deutschland und da finden Sie dann in Ihrer Nähe Freimaurerinnenlogen und genauso funktioniert das natürlich auch bei Brüderlogen.
Ja, damit sind wir durch für diese Folge. Vielen Dank. Und wenn euch unser Thema gefallen hat, unsere Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und das Einzige, was wir uns wünschen können, ist, dass ihr uns weiterempfehlt, damit auch andere noch die Möglichkeit haben, mal ganz anders dargebotenen Inhalt über Freimaurerei zu hören.
Ja, bis bald. Tschüss.
Tschüss.